So, ready für SWAT. Oh, Halleluja. Danke, Papa, dass du uns liebst. Und danke, dass du jeden Sonntag da bist. Danke, dass du uns versorgst am inwendigen Menschen, am äußeren Menschen. Danke, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Danke, dass wir von dir in einer absolut göttlichen Versorgung stehen. Sei es im Natürlichen, sei es im Geist. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir keinen Mangel haben. Können wir das bekennen heute Morgen? Ich habe keinen Mangel im Herrn. Ich bin in Christus Jesus, ich habe keinen Mangel, Halleluja, weil er versorgt mich nach dem Reichtum seiner Helligkeit. Danke, Jesus, dass du für uns alles erworben hast. Und danke, dass wir dir gehören. Danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass du für mich bist. Wer kann wider mich sein, wenn du für mich bist? Und danke, Herr, wir haben schon gehört, der Heilige Geist lebt in uns. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und dein Wort sagt, der in uns lebt, der Heilige Geist, der in uns lebt, ist stärker als der Feind, der diese Welt beherrscht, der in dieser Welt regiert, der diese Welt, ja, verseucht jeden Tag aufs Neue. Aber danke, dass wir anders sind. Danke, dass wir nicht von dieser Welt sind, sondern dass wir von dir sind, dass wir deine DNA in uns tragen, dass dein Herz in uns schlägt, dass dein Wort in uns schlägt, dass dein Gesetz in unser Herz geschrieben ist, dass dein Wille in unser Herz geschrieben ist. Und danke, Jesus, dass du uns hilfst in unserer Schwachheit, dass wir Überwinder sind, dass wir alles überwinden können, unser Versagen, unsere Nöten, alles, was irgendwie gegen uns steht. Danke, Jesus. Danke, dass wir immer nach vorne schauen dürfen. Halleluja. Amen. Halleluja, Amen, Amen, Amen. Ja, die Woche ist mir so echt ein bisschen bewusst geworden, dass wir alle Mist bauen, gell? Wir bauen alle Mist. Ist euch das mal so aufgefallen in eurem Leben? Dass wir als Christ immer noch Mist bauen, dass wir Entscheidungen treffen, die falsch sind, dass wir uns bei Menschen so verhalten, wie es sich nicht gehört, dass wir vielleicht auch mal, ich sag mal, so reagieren, verbal, wie es sich nicht gehört, dass wir manchmal noch aggressiv werden, dass wir einfach Dinge tun, wo wir uns dafür schämen. Hoffentlich schämen wir uns noch. Hoffentlich fällt uns noch auf, dass das jetzt gerade nicht gut war. Ansonsten muss es der Heilige Geist machen. Ich habe festgestellt, Gott lässt uns nichts durch, aber nicht um uns zu strafen, sondern weil er uns liebt. Und wenn du Kinder hast oder schon mal Leute getroffen hast, die Kinder haben, wenn die den Kindern alles durchlassen, ich glaube nicht, dass es ein Zeichen von Liebe ist. Ich glaube, dass es ein Zeichen von Liebe ist, wenn du sagst, das war jetzt nicht gut, entschuldig dich. Wir hatten ja mal Besuch und der Kleine war, glaube ich, 3 oder 4 und ich gehe so hin und sage, na, wer bist du denn? Und er holt aus und gibt mir eine Ohrfeige. Werde ich nie vergessen. Ich habe 2 Stunden lang eine dicke Backe gehabt von einem 3-Jährigen. Und der Vater steht da und freut sich und lacht. Na, ich dachte, ich bin nicht sauer auf den Kleinen. Ich bin so stinkesauer auf den Vater, weil da war keine Erziehung. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass der Vater uns erzieht. Und Erziehung ist gut. Erziehung ist eigentlich eine Neuausrichtung in die richtige Richtung. Stimmt's? Ich sage immer, wenn der Heilige Geist mich nimmer korrigiert, dann bin ich im Alarmzustand. Dann kriege ich richtig Angst. Aber solange Gott mich korrigiert, und das tut er immer in Liebe. Gott tut es nie mit Gewalt. Gott tut es nie mit dem Hintergedanken der Strafe, sondern er tut es, weil er dich lieb hat und weil er will, dass du dich gut entwickelst. Einfach ein liebevoller Papa, so wie wir im Natürlichen auch liebevoll sind zu unseren Kindern. Ich wünsche mir es zumindest, dass du so bist, aber ich glaube, wir sind alle so, oder? Heute schauen wir uns was an in Hebräer 10 in der Neuen Genfer, ab Vers 1, Hebräer 10, ab Vers 1 in der Neuen Genfer. Und ihr wisst, der Hebräerbrief ist an die Juden geschrieben. Die Juden waren religiöse Leute, die viel für Gott getan haben, oder sie meinten, sie tun viel für Gott. Die immer aktiv waren und gedacht haben, wenn ich aktiv bin, dann freut sich der Herr im Himmel. Und obwohl Gott das Gesetz gegeben hat, war das Gesetz nur ein Schatten. Was braucht man, um einen Schatten zu haben? Licht. Das ist das Wichtigste. Licht scheint auf einen Gegenstand und ich nenne diesen Gegenstand oder dieses Etwas mal das Echte. Licht scheint auf Christus, Gottes Licht, Gottes Scheinwerfer scheint auf Jesus und das Gesetz ist ein Schatten von, okay, nochmal von vorne, Gottes Licht scheint auf Christus, Und von Christus fällt der Schatten auf das. Schatz, bin ich froh, dass du da bist. Der Rest ist noch nicht ganz aufgetaut. Machen wir mal die Fendis auf, dass wir auftauen. Das Gesetz ist ein Schatten von Christus. Weil Christus ist das Gesetz. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Nochmal, das Gesetz ist eine Latte für Hochsprung, die liegt nicht auf 2 Meter Höhe, die liegt auf 2 Kilometer Höhe. Und Gott sagt, spring drüber. Wer kann es? Niemand. Kein Mensch hat jedes Gesetz erfüllt. Niemand konnte jedes Gesetz halten. Warum hat Gott die Messlatte auf 2 Kilometer Höhe gelegt? Weil sein Sohn es erfüllen sollte. Hat er es? Ist Jesus drüber gesprungen? Hat Jesus das Gesetz erfüllt? Hat er ein einziges Mal gesündigt? Nein. Die Latte liegt so hoch, damit wir begreifen, wir brauchen Jesus, um das Gesetz zu erfüllen. Amen. Er hat es für uns erfüllt. Wir folgen ihm nach. Und das ist gut. Alles andere würde uns religiös machen und sagen, du bist gut. Wir sehen, wie die Religiösen, die dachten, sie sind gut, mit Jesus umgegangen sind. Wie sind sie mit ihm umgegangen? Haben sie ihn geliebt? Nein. Fanden sie ihn gut? Nein. Haben sie ihn erkannt als Gottes Sohn? Nein. Warum konnten sie ihn nicht erkennen als Gottes Sohn? Weil sie selbstgerecht waren. Weil sie dachten, ich bin gut, weil ich Gutes tue. Hat Gutes tun jemals einen Menschen in den Himmel gebracht? Einen einzigen? Nein. Du wirst keinen treffen im Himmel, der sagt, ich bin hier, weil ich gut war. Du wirst alle nur treffen, die werden sagen, mein Name steht im Buch des Lebens, geschrieben mit dem Blut des Lammes. Das ist der einzige Grund, warum jemand in den Himmel kommt. Jetzt musst du aufpassen, wenn Menschen immer sich rühmen, was sie tun. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich noch Mist baue. Aber ich bin ein Gerechter, der ab und zu noch sündigt. Religion sagt dir, du bist ein Sünder, der ab und zu gerecht ist. Meistens an Ostern und Weihnachten. Da fühlt man sich so ein bisschen toll als Gerechter. Nee, als Sünder, so rum. Als Gerechter fühlst du dich jeden Tag gut. Auch wenn du Mist baust. Warum? Weil es bezahlt ist. Religion ist absolut das Gegenteil von Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht gekommen, eine Religion zu stiften. Er ist gekommen, um was zu haben für den Vater? Family. Jesus ist Family Business. Er ist gekommen, um dem Vater viele Söhne und Töchter zu präsentieren. Amen. Amen, Amen, Amen. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen. Das Gesetz ist ein Schattenbild von dem, was auf uns zukommt. Ich bin schon Thomas Christus, aber die Bibel sagt, es ist noch nicht vollkommen offenbar, was ich sein werde. Weil mein Leib noch mein irdischer Leib ist. Mein Herz ist neu. Meine Seele durchläuft die Veränderung, die Waschung im Wasserbad des Wortes. Mein Leib wird wann neu? Wenn ich oben ankomme. Dann werde ich einen Leib haben, der nicht mehr gegen mich ist. Mein Geist, Thomas Geist, will sonntagmorgens aufstehen in die Gemeinde und predigen. Thomas Leib sagt, komm, noch 5 Minuten, noch 10 Minuten. Kennt ihr das Spiel? Dein Leib ist noch nicht errettet. Dein Leib ist noch nicht dem Willen Gottes untertan. Dein Leib, dein Fleisch will sündigen. Dein Leib, dein Fleisch sucht Ehre bei Menschen. Thomas, lob mich doch mal. Nein, weil ich besorge es nicht deiner Seele. Sorry. Ich rede zu deinem Geist. Der Heilige Geist gibt wem Zeugnis, dass du Kind Gottes bist? Deinem Geist, nicht deinem Fleisch, nicht deiner Seele. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir seelische Christen treffen, die funktionieren immer nur mit Lob. Wie oft ich das hatte ich hier 100-fach. Pastor, ich bin gekommen, um für dich das Klo zu putzen. Dauert immer 14 Tage und bei dem längsten 2 Wochen. Aber länger habe ich es nicht erlebt. Länger hat die Salbung und die Begeisterung nicht gedauert. Wenn jemand kommt und tut etwas, um Ehre zu bekommen, es hält nicht lange an. Wenn du eine Firma hast und du stellst Leute ein, die da sind, weil sie von dir dauernd motiviert werden müssen. Mit so Mitarbeitern wirst du nicht glücklich, das wird eine Katastrophe. Sobald du sie einmal morgens nicht ganz liebevoll begrüßt, oh liebe Barbara, ich habe schöne Leute da, bitte, ich freue mich so, dann funktionieren die nicht. In der Ehe ist es dasselbe. Wenn deine Frau oder dein Mann jeden Tag motiviert werden müssen, wird schwierig. Wir sollen uns motivieren. Ich sage meiner Frau so oft es geht, dass ich sie lieb habe. Ich zeige es ihr. Ich schenke das ganze Jahr Blumen. Nur nicht an einem Tag, 14. Februar, glaube ich, ist das, gell? Da kaufe ich keine, weil es ist der Tag, wo es am teuersten ist. Ich bin ja nicht doof. Das sollen die anderen ihren kaufen. Aber ich kaufe dann, also am 13. kriegt sie regelmäßig Blumen, weil das sind die recht günstig. Kann jeder machen, wie er will. Aber wenn meine Frau, wenn ich spüren würde, meine Frau, die funktioniert nur, weil ich sie jeden Tag loben muss, das ist eine Katastrophe. Das nennt man Co-Abhängigkeit. Co-abhängige Menschen klammern sich wie ein Äffchen an den Partner und du musst mir jetzt geben, was ich brauche. Funktioniert das? Überhaupt nicht. Es gibt eine Katastrophe. Jeder gläubige Christ muss sich holen, was er braucht, bei der richtigen Quelle. Und die heißt was? Jesus Christus. Und dann, wenn Jesus Christus Barbaras Quelle ist, spüre ich das und kann empfangen als Ehemann. Und wenn meine Quelle Jesus Christus ist, kann Barbara von mir ziehen. Ich werde da weder ausgelaugt noch müde, noch werde ich da irgendwie, komme ich an den Punkt, wo ich einen Burnout habe. Nein, es ist ein Fluss, versteht ihr? Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der zukünftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Opfern, tun, Werke. Hört ihr mir zu? Was ist Religion? Opfern, tun, Werke. Ohne Opfern, tun und Werke funktioniert die Religion nicht. Ihr kommt alle ein bisschen aus der Religion, gell? Ich will jetzt keinen Namen nennen. Oh, Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Oh, dann betest du 10 Affe Maria. Ich habe dann immer gesagt, ich wusste gar nicht, dass die Maria einen Affen hatte. War ganz böse. Du musst tun, obwohl Christus getan hat. Christus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, nur nicht für den Thomas. Das ist so ein richtiger Schlingel in Heidelberg. Der muss nochmal, steht es da? Also, was macht Religion? Religion setzt außer Kraft, was Christus vollbracht hat, um die Religion in Funktion zu bringen. Religion ist ein satanisches System, was dir sagt, Christus allein ist nicht genug. Du musst noch. Du musst Buße tun. Du musst beten. Du musst Bibel lesen. Wenn ich Jesus liebe, tue ich Buße. Dann bete ich. Dann lese ich in der Bibel, weil es mir Spaß macht. Weil ich meinen Herrn besser kennenlernen will. Weil ich tiefer hinein will in das, was er für mich hat. Stimmt's? So, dann ist der Druck raus. Religion arbeitet immer mit Druck. Religion, nochmal, ich weiß nicht, warum das jetzt mein Thema ist. Ich habe das gar nicht vorgehabt, aber der Heilige Geist führt euch wieder. Religion ist immer eine Pyramide. Oben ist der Papst, dann kommen seine Lakaien und ganz unten sind die Nullen. In der Religion gibt es immer die Einsen und die Nullen. Und manche Einsen werden immer größer, weil sie ganz viele Nullen hinter sich haben. Ei, es dauert, bis ihr das versteht. Kommt's? Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig in ihrer Schuld befreien. Wir lesen alles aus der Sicht der neuen Schöpfung. Jetzt lesen wir das mal aus der Sicht eines wiedergeborenen Christen. Wenn der sich mit Religion beschäftigt, anstatt mit Christus, wird er immer wieder etwas tun wollen. Seine Emotionen, sein Fleisch, Satan, religiöse Leiter sagen dir, ja Bruder, du musst noch. Wie oft ich das am Anfang gehört habe, du musst noch. Hast du das schon mal gehört, du musst noch. Da steht es für die Juden, die opfern mussten. Und heute steht es für Christen, die denken, wenn ich, wenn ich, wenn ich. Und die tun für Gott, nicht aus der Gesinnung der Gerechtigkeit, ich bin schon gerecht, sondern sie denken, wenn ich tun, dann werde ich gerecht. Seht ihr, wie pervers das ist? Und dann wollen sie von Gott ein Lob haben. Solche Leute fallen immer in ein emotionales Loch, wenn sie Mist gebaut haben. Dann kommen sie immer heulend ihr den Kopf voll. Pastor Thomas, ich hab's wieder gemacht. Dann betest du für sie und dann irgendwie geht's ihnen besser. Dann laufen sie wieder los. Du hast sie gerade gewaschen. Das Schweinchen, die Schweinchengesinnung. Sie rennen raus in die nächste Kuhle und rein in den Matsch. Und du denkst, Versteht ihr? Das Problem ist nicht der Matsch. Das Problem ist die Schweinsgesinnung. Das Schweinchen will in den Matsch. Das Schweinchen will sündigen. Was raus muss, ist die Schweinsgesinnung. Das ist jetzt ein knallhartes Beispiel, aber es hilft. Was rein muss, ist die Christusgesinnung. Christusgesinnung ist Königsgesinnung. Wenn du denkst wie ein König, hast du als König edle Kleidung an. Du hast nichts zu tun mit Matsch. Deine Gesinnung ist nicht Matsch, sondern du weißt, ich bin ein König und ein Repräsentant des Königs. Vor 2 Wochen habe ich euch gesagt, ich wünschte mir, es gäbe eine royale Schule für wiedergeborene Christen, wo jeder mal so 2 Jahre hin kann. Wie ist man? Wieso die echten Royals in dieser Welt? Wie benimmt man sich? Wie redet man? Wie benutze ich mein Besteck? So banale Dinge, die uns als Christen helfen würden. Hey, ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Wie oft kann der Teufel noch in unser Leben kommen und sagen, du bist ein Schwein. Du hast es schon wieder getan. Ich sehe es an euren Gesichtern. Und übrigens, nur für euch zur Info, bei mir macht dasselbe. Bei mir macht dasselbe. Heute Nacht war er 2 Stunden bei mir mit Verdammnis. Und er hatte mir alles aufgezählt, was ich die letzten Jahre falsch gemacht habe. Oh, das macht echt Spaß, gell? Von 2 bis 5 war ich wach. Und heute Morgen habe ich gesagt, Herr, ich habe noch keine Botschaft, gib mir was. Und dann lese ich das und denke, jetzt haut es mich gleich auf den Schuh. Ich war heute Nacht fast am Punkt, dem Teufel recht zu geben. Verdammnis ist so toll. Und dann lese ich das, was wir jetzt alle gleich zusammen lesen werden. Und ich denke mir, wow, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Der Teufel nimmt dich an den Schultern und sagt, guck weg von Jesus, vom Kreuz. Heute Morgen haben wir viel über das Kreuz gesungen. Sag, guck mal darüber, da ist dein Schuldschein. Guck mal, was da alles steht. Und du musst ihm sagen, nee, es interessiert mich nicht. Der Schuldschein hängt nicht da, der hängt am Kreuz. Komm, wir gucken zusammen ans Kreuz, Teufel. Ich sehe Jesus und du den Schuldschein. Und Jesus sagt, bezahlt. Es ist vollbracht, bezahlt. Dann, Halleluja. Und Christen, die in der Religion kleben, hängen oder verbogen, verdorben sind, viele können ja gar nichts dazu, die hören sonntags solche Botschaften, du musst noch, Bruder, du musst noch. Furchtbar. Das heißt nicht, das ist der Freibrief, jetzt fröhlich zum Sündigen, das habe ich nie gesagt. Ich habe vorhin gesagt, Gott erzieht uns. Wenn du meinst, Gnade und das Erlösungswerk am Kreuz mit den Füßen treten zu können, rauszugehen, fröhlich weiter zu sündigen, als wäre nichts gewesen. Pass auf, Erziehung kommt, die kommt bald. Gottes Erziehung tut weh, aber das ist die beste. Nächster Vers. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein. Und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Die opfern, haben immer noch im Gewissen ein Brandmal. Christen, die in der Religion sind, haben nicht die Erlösung in ihrem Denken, in ihrem Fühlen. Stimmt's? Sie sagen, Herr, vergib mir, was Christen alles machen. In Spanien gibt's so eine Sekte, die haben Peitschen, oberkörperfrei, und dann peitschen die sich stundenlang wie die Moslems auch. In den Philippinen lassen sie sich in echt an ein Kreuz nageln und aufstellen. Für mich ist das absolut Blasphemie und Gotteslästerung. Denk mal drüber nach, es ist Gotteslästerung. Weil es heißt, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht genug. Ich muss auch noch ans Kreuz. Und der Teufel, der gibt ihnen so ein demütiges Gefühl. Sie meinen, oh, ich spüre die Schmerzen wie der Herr. Oh. Aber in Wahrheit ist es Blasphemie. Wenn du noch irgendwas tun willst zur Vergebung deiner Sünden, außer zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, vergib mir, wasch mich rein. Blasphemie. Gotteslästerung. Seht ihr, wie pervers? Ich hasse Religion. Ich höre nicht auf, darüber zu predigen oder gegen Religion zu predigen, weil das macht dich frei. Wenn du frei bist von Religion, bist du frei. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern. Also der Opfernde, der tut, der wird nie frei. Lesen wir das hier. Aber es ist ja auch schon ein Hinweis auf Christus. Nächster Vers. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Wer erinnert dich denn ständig an deine Sünden? Mr. S. sagt es dir wann? Einmal in der Woche. Einmal am Tag. Nein, er kommt und sagt, Thomas, mach's doch wieder. Einmal ist keiner. Komm, sieht doch keiner. Komm. Der Geldbeutel liegt da, der wohl verloren hat. Der ist doch selber dumm, wenn er nicht auf seinen Geldbeutel aufpasst. Guck doch mal rein. Kennt ihr das? Guck doch mal rein. Guck niemals in einen Geldbeutel, wenn du ihn findest. Außer für die Adresse. Damit du weißt, wo du ihn zurückgibst. Hörst du mir zu? Wenn du reinguckst, vielleicht musst du Heizöl kaufen. 3.000 Euro. Du wirst genau 3.000 Euro in diesem Geldbeutel sehen. Und die Stimme wird dir sagen, einmal ist kein Mal. Gott vergibt auch die kleinen und die großen Sünden. Oh, komm, Gott drückt ein Auge zu. Und ja, wenn der nicht auf seinen Geldbeutel aufpassen kann, kennt ihr das Spiel? Und dann nimmst du das Geld und du wirst es bitterlich bereuen, weil die Rechnung ist siebenfach. Gott verlangt von dir siebenfach zurück. 3.000 mal sieben, das wird heftig. Kann ich dir jetzt schon sagen, es wird teuer. Sünde ist unbezahlbar. Tatsache doch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Der Teufel kann dich an deine Sünden erinnern, du hast nur eine Chance. Du schaust ans Kreuz und sagst, bezahlt ist bezahlt. Amen. Wenn du jetzt draußen falsch parkst, 30 Euro, ganz banales Beispiel, und du erzählst mir das und zeigst mir deinen, mittlerweile gibt es ja QR-Code zum Bezahlen, ist noch einfacher für mein Beispiel, und ich sage, du, ich habe den Eindruck, ich zahle das für dich, gib mal her. Und ich bezahle das mit meinem Handy, zack, bezahlt. Kann dann die Stadt Heidelberg nächste Woche dir nochmal ein Ticket schicken und sagen, bezahlen Sie doch mal, nochmal, Herr Meier, Herr Müller. Und dann kannst du sagen, nee, der Herr Bauer hat für mich bezahlt, bezahlt ist was? Bezahlt. Der Teufel kommt aber gern und sagt dir, nee, bezahlt ist nicht. Diese Sünde vergibt dir Jesus nicht, die ist nicht bezahlt. Schon mal reden gehört, da sagt, diese Sünde ist nicht bezahlt. Das aber nicht. Nein, jede Sünde ist bezahlt. Schauen wir uns gleich noch an. Lass dich nicht vom Teufel, das Wort fängt mit Ver an. Genau. Nächster Vers. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Ich übertrage es mal in unsere heutigen Tage. Unser Tun, unser Wirken, unser Machen, unsere Opferbereitschaft, unser Tun ist nicht in der Lage, Sünde wegzunehmen. Hast du schon mal festgestellt? Du kannst dich noch so sehr bemühen. Wenn einer einen umbringt, dann ist er ein Mörder. Punkt. Da kann er sich noch so sehr bemühen, der wird nicht mehr lebendig. Und er kann sich noch so sehr bemühen, er kann sich noch 100.000 Mal bei der Familie entschuldigen. Der Einzige, der ihn reinwaschen kann, ist Jesus. Warum wollen wir das nicht verstehen? Warum wollen wir immer wieder wurschteln? Immer wieder machen wir es selber. Ich sehe das immer und immer wieder. Ich höre es immer und immer wieder. Anstatt zu Jesus zu gehen. Das funktioniert übrigens in jedem Bereich. Du hast eine finanzielle Not, dann wurschtelst du erst mal rum. Oh, die Oma hat noch einen Sparbrief. Vielleicht kriege ich einen Kredit auf der Sparkasse. Wenn du krank bist, oh, ich gehe erst mal zum Arzt so und so, oh, ich gehe mal dahin, ich gehe mal zum Therapeut so und so, dann googelst du, dann sagt dir ChatGPT, Brennnesseltee hilft und alles Mögliche kommt, anstatt du zu Christus gehst und sagst, hey, danke Jesus, Amen. In jedem Bereich funktioniert das so. Ist immer dasselbe Muster, immer dasselbe. Vers 5. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfern und Gaben willst du nicht. Komisch, Gott hat doch gesagt, opfert mir. Es war ja immer nur eine Bedeckung der Sünden, aber keine Wegnahme. Die Bedeckung der Sünden funktionierte 4000 Jahre lang bis zum Kreuz. Am Kreuz geschah dann die endgültige Wegnahme bzw. Bezahlung der Schuld. Verstanden? Du parkst falsch, Du hast ein 30-Euro-Ticket und Gott sagt, okay, leg es mal ins Regal, wir müssen das bezahlen. Aber heute noch nicht, weil es noch nicht so weit. Jetzt hast du so einen Stapel Schuldscheine und jetzt kommt das Kreuz. Und jetzt spürst du, okay, Gott schreibt einen Brief an die Stadt Heidelberg. Der Thomas kann es nicht bezahlen, aber wir werden es bezahlen. Die Stadt Heidelberg sagt, okay, aber wir wollen es bezahlt haben. Kommt. Das Beispiel hinkt, aber nur mal für euch zum Verständnis. Und jetzt nach 4000 Jahren kommt die Bezahlung. Und es kommt einer zu dir und sagt, hey Thomas, es ist alles bezahlt, ich nehme es jetzt mit und tue es in den Schredder. Wie würdest du dich fühlen? Ganz furchtbar. Ich habe mich so an meine Schuldscheine gewöhnt. Muss das sein? Die sind schon Teil von mir geworden. Ich habe jedem erzählt, nee, natürlich nicht. Wir würden sagen, danke Jesus. Wow, ich bin frei gemacht. So, jetzt sagt Jesus eine bemerkenswerte Aussage. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Wer hat Jesus einen Leib gegeben? Der Vater. Komische Aussage, oder? Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Nicht einen menschlichen Leib wie du und ich, sondern einen göttlichen Leib. Ohne Sünde. Ein Opfer taugt nur, wenn es rein ist. Ohne Sünde. War Jesus ohne Sünde? Gab es das davor schon mal? Gab es das danach nochmal? Nein, er war einzigartig. Als Jesus kam, ist etwas Bemerkenswertes passiert. Er sagt, die ganze Opferei gefällt dem Vater nicht, weil es nicht vollkommen war. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil es nicht vollkommen war, sondern ein, was für ein Bild? Vorhin haben wir es gelesen. Ein Schattenbild von dem echten Jesus. Das Licht leuchtete auf Christus, Christus Schatten fiel und es war das Gesetz. Wenn du vom Gesetz wegkommst zu Christus, kommst du von Christus in was? Ins Licht. Oh, ist das wieder lebhaft hier in dieser Bahn. Ja. Aber ihr denkt, ach, ich weiß. Mich begeistern solche Sachen. Ich bin halt ein Freak des Wortes. Ich bin ein Mann des Wortes. Mich begeistern diese Dinge. Ich hoffe, dich auch. Pass auf, was jetzt passiert. Vers 7. Jetzt kommen wir langsam in den Geistbereich. Da habe ich gesagt, wer spricht hier? Da habe ich gesagt, das ist Christus Jesus. Christus Jesus hat zum Vater gesagt, du zwingst mich, ich mach's. Steht es hier? Jesus hat freiwillig durch die Liebe, die ihn verbindet, mit dem Vater gespürt. Der Vater wünscht sich ein einmaliges Opfer, ein für allemal. Für wen? Wow, jetzt wird er langsam warm. Heiliger Geist, mach mal Feuer auf den Stühlen. Überlege mal, Jesus hätte gesagt, Papa, gute Idee, ich hab dich wirklich lieb, aber sorry. Wie wird's uns heute gehen, wenn es uns überhaupt gäbe? Wie wird's uns heute gehen?
Ja, wir machen das alles mit Religion, Thomas. Wir fasten den ganzen Monat und wir peitschen uns und wir lagen uns ans Kreuz und was uns sonst noch einfällt und dann hoffentlich wird der Vater weich.
Wird das funktionieren? Nein, wir haben gerade gelesen, Opferei hat ihm nicht gefallen. So, da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, in Frage zu stellen. Ach so, Entschuldigung, was steht da? Oh, zu tun, okay. Ich bin gekommen. Wir wünschen uns manchmal unser unabhängiges Leben, gell? Que sera, sera, whatever will be, I did it my way. Kennt ihr die ganzen Lieder? Ganz toll, singen sie alle mit. Alles Gotteslästerung. I did it my way. Ja, sie rechtfertigen ihre Sünde, Frank Sinatra, er rechtfertigt sein Mafia-Leben, sein sündiges Leben, seine Drogenexzesse. Ich hab's halt auf meine Weise gemacht. Fertig aus, so ist es. Und ganz Hollywood und Las Vegas und wo überall war, alle singen mit und weinen. Ist so ein schönes, seelisches Lied. Deine Seele freut sich, weil die sagt, das kenne ich, das Programm. Ich habe es einfach gemacht, wie mir danach war. Ich bin fremdgegangen, ich habe Drogen genommen, war alles cool. Ja, War nicht immer vielleicht das Beste, aber so habe ich es halt gemacht. I did it my way. Und alle singen mit. Und dann stehen sie vor dem Vater und dann sagt er, ja, tut mir leid, du darfst leider nicht rein, weil du hast es auf deine Weise gemacht, nicht auf meine Weise. Verstanden? Gott sei Dank haben wir in unserer Bekehrung ja gesagt. Was haben wir denn getan in unserer Bekehrung? Herr, ich werde jetzt gewaschen mit dem Blut des Lammes und dann mache ich weiter wie immer. Nee, wir haben gesagt, Herr, werde du Herr in meinem Leben. Korrekt? Wir sind vom Kapitäns Drehrad auf dem Schiff zurückgedreht und haben gesagt, Jesus, übernimm das Steuer. Das heißt, das Schiff fährt aber jetzt dahin, wo er will. Wo du wohnst, da würdest du nicht wohnen ohne Jesus. Dein Partner, den du hast, ich bin ganz frech, den hättest du nicht ohne Jesus. Deine Kinder wären nicht so, wie sie sind ohne Jesus. Du hättest nicht den Job, den du jetzt hast, ohne Jesus. Wir wären alle irgendwo und wir draußen, da draußen haben wir Millionen von Beispielen von Menschen. I did it my way. Und nur, da wartet nur das Tal der Tränen. Ich habe es euch schon mal erzählt, die größte Gruppe von Selbstmördern in den USA, im begehrtesten Land dieser Welt, wo die Früchte auf den Bäumen wachsen und das Gold auf der Straße liegt. Ja, das Land der unbegrenzten Dummheiten, unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist die Gruppe der Millionäre, die größte Gruppe der Selbstmörder. Ist es nicht interessant? Wenn einer alles kaufen kann, den 10. Ferrari, den 5. Lambo und keine Ahnung, was man sich alles kaufen kann, dann wird das Leben irgendwann ganz schnell langweilig. Es gibt nichts mehr, hör mir gut zu, es gibt nichts mehr, was dich freut, was sich noch irgendwie in dem Ofen vorlockt, weil alles ist zäh geworden. Ohne Gott ist das Leben zäh. Du gönnst dir wieder was. I did it my way. Der Herr sagt, gib was in die Gemeinde. Nö. Gib mal da was. Nö. Wo wir vor 2 Jahren in L.A. waren, ich vergesse es mein ganzes Leben, werde ich das nie wieder vergessen. Der Dave hat uns gefahren, ein fast 80-jähriger Mann mit seinem riesen Pickup. 2 Meter über der Straße. Ich saß vorne auf dem Beifahrersitz. Wir fahren L.A. Downtown. Durch die Klimaanlage stinkt es rein nach Urin. Und es wurde immer schlimmer mit jeder Kurve. Und eine Frau stand am Straßenrand. Ich werde ihr Gesicht wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. 30 Jahre alt, keine Zähne mehr im Mund, Haut und Knochen. Und sie war am Weinen und guckte so ins Leere. Und die Tränen liefen. Und die wohnen da auf Zelten oder in Zelten am Straßenrand. Und dann fährt der Bentley nebendran. Da kommt die Stretchlimo entgegen. Denen hilft wirklich kein Schwein, außer ein paar Kirchengemeinden. Wahnsinn, wie krank die Menschheit ist, oder? Die fahren am Elend vorbei, berührt die null. Hauptsache, sie fahren im Bentley. Sammy, was kostet so ein Bentley, der billigste? 150? Nee, das reicht nicht, ne? So 200.000 bis 300.000. Wie viele Menschen könnte man da an einem Tag satt machen, ne? Aber so denken die nicht. Ich, mich, mir und meins ist ihrens. Ich, mich, mir und meins. Was hat Jesus gesagt? Was ihr den Geringsten unter euch getan habt, habt ihr wem getan? Guckt ihr die Päpste und die Bischöfe an. Wo rennen sie rum seit 2000 Jahren? Bei den Königen. Bei den armen Leuten waren die nie. Bei den Leuten, die auf der Straße verreckt sind, waren die nie. Die sitzen heute noch in ihrem goldenen Sessel. Der größte Grundbesitzer dieser Welt ist die englische Königsfamilie. Durch und durch satanische Familie. Der zweitgrößte Grundbesitzer dieser Welt ist die katholische Kirche. Wenn die ein bisschen Land verkaufen würden, wie viel Arme könnte man retten? Aber Land ist wertvoller für Religion als ein Menschenleben. Die denken alle, die kommen in den Himmel. Die denken alle, der Heiland drückt dein Auge zu und alles wird gut. Wird es so sein? Nein. Gott sei Dank gehören wir Jesus, hä? Ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Halleluja, wow. Ah. Glaubst du, dass Jesus auch heute noch den Willen des Vaters in deinem Leben tut? Jacqueline, du hast deinen Gesellenbrief. Du hast es geschafft. Amen. Ich bin so stolz auf dich. Du hast es allen bewiesen, die gegen dich waren. Alle, die gesagt haben, du bist doof, du kannst nichts, du bist nichts. Stimmt's? Und ihr habt dir immer gesagt, halt durch, Jesus trägt dich durch. Und jetzt bist du Hotelfahrfrau. Wer hätte das geglaubt, hä? Gott ist gut. Es ist egal, wo du herkommst, egal, was du hinter dir hast. Gott schaut nicht auf deine Vergangenheit. Gott interessiert nur deine Zukunft. Der Teufel interessiert deine Zukunft nicht. Ihn interessiert nur deine Vergangenheit. Deswegen erinnert euch immer dran. Du bist doch Thomas der Versager. Du bist doch Thomas der Nichtsnutz. Hat Gott es jemals zu mir gesagt? Gott sagt zu mir, hey, du bist der Sohn. Du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Du hast Zugang zu allem. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen den Vater bittet, ernstlich bittet, er wird euch geben, was ihr bittet. Du hast Zugang zu einem Erbe, was jetzt schon zugänglich ist, weil Christus gestorben ist. Halleluja. Ich bin gekommen, den Willen zu tun. Vers 8. Christus sagt also zunächst, Opfern und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Warum? Weil es ein Abbild des Vollkommenen war. Und eigene Werke von uns will Gott auch nicht. Ich hatte mit meiner Mutter ein Gespräch und ich brauchte 10 Jahre mit 4 Ansätzen, um meiner Mutter vergeben zu können. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, Mama, du brauchst Jesus, sonst bist du verloren. Dann sagt diese Frau zu mir, die mein Vater angefeuert, schlag ihn tot, schlag ihn tot, schlag ihn tot. Wo ich 3 Wochen nicht in die Schule konnte, ich habe aus den Ohren, aus den Augen, aus der Nase geblutet. Ich habe 3 Tage nichts sehen können, weil meine Augen voller Blut waren. Diese Frau sagt zu mir, Jahre später, ich bin doch ein guter Mensch. Sagt die mir ins Gesicht, ich bin doch ein guter Mensch. Und ich denke so, ich falle rückwärts um. Die hätte alles sagen können. Die hätte man diskutieren können. Aber sie sagt mir ins Gesicht, ich bin doch ein guter Mensch. Eine Frau, ich bin die ganze Nacht zu ihr gesagt, Mama, ich habe Magenschmerzen, ich verreck. Schlaf bis morgen früh ist weg. Morgens bin ich dann rüber, sage, Mama, ich kann nicht mehr, ich war schon ganz gelb und blau. Dann weckt sie meine Tante, wir fahren ins Krankenhaus, wir sind noch nicht mal richtig im Krankenhaus drin, liege ich 10 Minuten später in der Not-OP. Ich weiß noch, ich bin aufgewacht von der Narkose. Und die haben gedacht, ich bin noch in der Narkose. Ich habe gehört, wie der Arzt sagt, Frau Bauer, wären Sie 10 Minuten später gekommen, wir hätten Ihren Sohn nicht mehr retten können. So eine Frau war das. Schlaf weiter, alles gut. Hauptsache, diese Frau konnte schlafen. Und sie sagt zu mir, ich bin doch ein guter Mensch. Wie viel mal mehr sagen das die, die Gutes getan haben? Hä? Ich bin doch ein guter Mensch. Guter Mensch kommt nicht in den Himmel. Ein Christusmensch kommt in den Himmel. Und das ist der Unterschied. Eigene Werke auch nicht. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Kann es auch sein, dass wir manchmal in einer Gemeinde sind oder waren oder in einer Denomination, wo es heißt, du musst schon mal wo gewesen? Männer links, Frauen rechts, lange Röcke bis auf den Boden, Vorschriften ohne Ende. Ich habe die Woche wieder Geschichten gehört von Gemeinden, wo ich manchmal denke, sind das Horror-Movies oder läuft es da wirklich? Wir hatten hier ein Ehepaar, die wollten heiraten. Haben mich gefragt, ob ich sie traue. Ich sage, ja klar, selbstverständlich. Was müssen wir tun? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Was müssen wir tun, Pastor? Ich sage, liebt euch. Ja, ja, das machen wir. Was müssen wir tun? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, wir kommen aus einer Gemeinde. Da haben wir jetzt 1 Jahr lang Eheseminar machen müssen. Und dann am Ende saßen wir vor 5 Männern. Männer. Das älteste Komitee mit dem Pastor. Und dann mussten wir begründen, warum wir heiraten wollen. Ah ja, wo kommt ihr her? Wo war das? Da muss ich ein Kreuz in meinen Kalender oder ein Navi ritzen, damit ich da nie hinfahre. Um Gottes Willen. Welche geistige Leiter haben das Recht, dir zu sagen, wen du heiraten darfst und wen nicht und wann und überhaupt? Leute, das ist Religion. Ekelhaft. Es ekelt mich. Die Bibel sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wenn Gott dich zusammengefügt hat, Halleluja. Wenn dich jemand anders zusammengefügt hat, bete für Gnade für deine Ehe. Gott kann alles noch retten, irgendwie wenden, irgendwie. Und du hörst solche Geschichten und ich denke mir immer, Hilfe. Oder wenn wir mal einen Gastprediger hatten früher. Ja, was muss ich denn anziehen? Na, ich dachte, ein bisschen mehr als die Unterhose. Wäre vielleicht ganz geschickt. Sonst müssen wir Befreiungsdienst machen. Ah, nee, ich meine Anzug und Krawatte. Ja, wenn du dich wohlfühlst damit. Ja, nee, ich meine, ist das Vorschrift? Bei mir gibt's keine Vorschrift. Religion macht. Ich darf so kommen, wie ich bin. Schlimm, oder? Mittlerweile kann man da lachen drüber, aber ich finde es echt furchtbar, oder? Oh, das wird noch richtig gut. Das wird jetzt gleich noch richtig gut. Wenn du heute nicht rausgehst mit einem dicken Grinsen, dann weiß ich auch nicht mehr so ungefähr, was ich dir noch predigen kann. Vers 9. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung, Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht des Tohuwabohus, des Durcheinanders. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hebt die alte Ordnung auf, um eine neue in Kraft zu setzen. Wie heißt die alte Ordnung? Gesetz. Wie heißt die neue Ordnung? Gnade. Licht ist richtig, aber Gnade. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir noch in dem Gesetz leben wollen, werden wir nie in die Gnade kommen. Schon mal Christen getroffen, denen sagst du, du hast was angestellt und die sagen dir, ja Bruder, die Sünde vergibt Gott nicht. Eine Woche später hörst du, die sind fremdgegangen und dann sind sie auf den Knien, Vater, vergib mir. Das Gesetz ist immer für die anderen. Die Strafe ist immer für die anderen. Schon mal so Leute kennengelernt, ich habe mal mit Moslem diskutiert. Wir werden hier die Scharia einführen. Na, ich zum gesagt, hast du schon mal gestohlen? Sei ehrlich, ich weiß, dass du schon mal gestohlen hast. Und wenn es nur ein Kaugummi war. Ja, wenn man das so auslegt, dann habe ich schon mal gestohlen. Sei, komm, gib deine rechte Hand her. Die Scharia fordert, dass ich dir die rechte Hand abbacke. Ja, fang doch mit dir an. Du musst doch ein gutes Vorbild sein, oder? Schon mal erlebt, dass die Religiösen, die das Gesetz, Gesetz ist ja Strafe, nichts anderes. Aber eigentlich hat Gott das Gesetz gegeben, um das perverse, böse, furchtbare, was die Sünde beinhaltet, zu zeigen. Aber Gesetzesleute wollen die Strafe immer für die anderen. Nicht für sich selbst. Krass, gell? Er hat die alte Ordnung aufgehoben, mit anderen Worten erfüllt. Einer muss bezahlen, ist das richtig? Wenn ich jetzt zum Mörder werde und ich stehe in Heidelberg vorm Gericht, kann der Richter nicht sagen, oh, der Thomas ist mein Nachbar, was mein jetzt? Ah, ich spreche den frei. Oder der hat mir gerade 10 Mille überwiesen, ich spreche den frei. Egal, was da passiert, an was muss sich der Richter halten? An das Gesetz. Und das Gesetz fordert die Todesstrafe. Wir müssen weg von unserem westlichen humanistischen Denken. Das Gesetz fordert die Todesstrafe, ja oder nein? Punkt. So, das heißt, der Richter kann nur mich in den Tod verurteilen. Eine andere Möglichkeit hat er nicht. Und dann kommt Jesus in den Gerichtssaal und sagt, Herr Richter, ich bin bereit für den Herrn Bauer zu sterben. Jeder, der da sitzt, sagt, ist der doof? Warum macht er das? Warum will er das machen? Genauso lief es am Kreuz, oder? Jesus ans Kreuz, er war völlig unschuldig. Und wenn der Richter, in dem Fall der Vater, das anerkennt und sagt, okay, Herr Müller, dann sterben Sie oder Christus, er stirbt für den Herrn Bauer. Einer muss bezahlen. Strafe muss was? Bezahlt werden. Wenn der Vater ein Gesetz gibt und sagt, die Sünde sollt, ist der Tod. Da kann er nicht sagen, dann für den Thomas gilt es nicht. Dann hätte Satan legales Recht, Gott als Lügner darzustellen. Und das wäre auch. Versteht ihr, wie schlimm das ist? Aber weil Gott gerecht ist, musste er das Gesetz geben, damit man die Sünde verurteilen kann. Ohne Gesetz keine Verurteilung. Und jetzt kommt Jesus in den Gerichtssaal und sagt, ich bin bereit für Thomas zu sterben. Wenn der Richter sagt, in Ordnung, angenommen, was bin ich ab dieser Sekunde? Was bin ich, Martin? Was bin ich, Martin? Steh mal auf. Und jetzt ganz laut, so laut du kannst. Was bin ich? Frei. Oh, Martin, frei, frei. Martin, du musst frei. Was bin ich? Frei. Wenn der Teufel kommt, sag ihm ganz frech ins Gesicht, ich bin frei gemacht. Warum? Nicht, weil Gott etwas unter den Tisch hat fallen lassen oder unter den Teppich gekehrt hat. Nein, weil einer bezahlt hat. Amen. Und wenn du das verstanden hast, kannst du auch nicht mehr fröhlich weiter sündigen und sagen, ja, was soll's. Einer hat bezahlt. Stell dir vor, du gehst mit einem eigenen, echten, natürlichen Bruder in ein muslimisches Land als Missionar. Und die Moslems, die Radikalen, fangen euch und sagen, einer von euch muss sterben, sucht euch einen raus. Und dein Bruder ist ledig und du bist Familienvater. Und dein Bruder sagt, komm, Thomas, ich sterbe für dich, weil du hast Frau und Kind. Mal ein Beispiel, versteht ihr? Und dann bringen sie ihn um, du siehst es, du guckst zu, wie sie ihn umbringen. Und du darfst gehen. Verstehen wir es jetzt ein bisschen besser? Wie nur Jesus am Kreuz? Jemand, den du liebst, hat sein Leben gelassen für dich, dass du frei bist. Und da kannst du nicht sagen, ja, ich mache jetzt weiter wie bisher. Ich lasse alles so, ich ändere mich nicht. I did it my way. Wir sollten lieber singen, I did it Christ's way. Amen. Ich tat es, wie Christus es will. Nochmal. Das Gesetz ist was erfüllt. Weißt du, dass auch das Gesetz in dir erfüllt ist? Da kommen wir noch dazu. Halleluja. Nächster Vers. Leute, die Bibel ist der Burner. Und weil Jesus Christus, sag mal, weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, schnall dich an. Spürst du die Salbung hier? Sind wir jetzt ein für allemal verloren? Geheiligt steht hier. Wie oft? Was steht hier? Du bist ein für allemal geheiligt. Wer sagt es? Dein Pastor, dein Leiter, dein Papst, dein Bischof. Gott sagt es. Gott sagt, du bist ein für allemal geheiligt. Was musst du noch tun? Was musst du noch tun? Darf ich dich erinnern? Pastor Thomas, nächste Woche faste ich, weil ich will einen Mann. Und ich faste 2 Wochen, weil ich will eine Frau. Pastor Thomas, ich brauche mehr Geld. Du kannst machen, was du willst. Es wird Gott nicht weich machen. Wenn jetzt noch Religion irgendwo bei dir andocken kann, dann hast du diesen Bibelvers nicht verstanden. Weil Jesus Christus den Willen des Richters in Heidelberg erfüllt hat. Und jetzt muss ich die Geschichte anders erzählen. Du stehst vor dem Richter in Heidelberg. Das Gesetz fordert was? Den Tod. Und jetzt ruft der Richter seinen Sohn rein und sagt, Sohn, ich will, dass du für den Thomas stirbst. Habt ihr das jetzt verstanden? Und der Sohn sagt, okay, Papa, wenn du das willst, ich gebe dir mein Leib. Verstanden? Und jetzt stirbt Jesus. Jesus stirbt in echt. Einen furchtbaren Tod. Nicht einen easy-going Tod. Kurz durchgeladen, Kopf geschossen, das merkst du gar nicht. Er starb einen grausamen Tod und davor wurde er gefoltert. Richtig gefoltert. Nochmal. Weil Jesus Christus den Willen nicht einer Religion oder einer Denomination oder einer Gemeinde, ist alles Bullshit. Thomas, du musst noch. Nee, ich muss gar nichts. Von der Bibel her muss ich nur eine einzige Sache, um das ganze Gesetz zu erfüllen. Den Vater lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit all meiner Kraft, mit meiner ganzen Seele und je nach Übersetzung. Das muss ich. Ich muss den Vater lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Und das ist nicht schwer. Tun muss ich gar nichts mehr. Das, was ich tue, tue ich aus Liebe. Ich weiß, meine Frau liebt mich, die wäscht meine Unterhose, wenn sie stinkt, auch wenn ich es ihr nicht sage. Ich nehme mich als Beispiel, weil sie mich liebt. Ich muss sie nicht bitten, ich muss nicht, sie tut es aus Liebe. Vielmal mehr der Vater, der seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat. Vorhin haben wir gelesen, Brandopfer gefallen dem Vater nicht, weil es ein Schatten war, von welchem Leib? was das echte Opfer war? Jesus. Das Licht auf den Leib Jesu, von Leib Jesu auf das Gesetz, auf die Tieropfer. Aber das echte Opfer war immer, von Anfang an, von Grundlegung der Welt, hat Gott gewusst, was passiert. Gott wusste, was passiert. Gott wusste, dass Adam und Eva versagen. Er hätte auch sagen können, gut, dann lassen wir das mit den Menschen, das ist eine schlechte Idee. Warum hat er dich trotzdem gewollt? Weil er dich liebt. Wenn du heute Morgen nicht genug Liebe spürst, dann ist irgendwo in dir Religion, die dir sagt, du bist nicht gut genug. Du hast versagt. Du machst es immer noch. Der Vater sagt dir das nicht. Der Vater hat mir noch nie irgendeine Sünde vorgeworfen oder vorgehalten. Noch nie. Komischerweise. Erstaunlicherweise noch nie. Er ist immer mit Liebe gekommen und durch seine Liebe habe ich gespürt, es ist nicht gut für mich. Es ist nicht gut mehr zu lügen, zu stehlen und was weiß ich was alles. Jesus hat mit seinem eigenen Leib ein Opfer dargebracht, wo der Vater sagt, okay, bezahlt. Wie viel Schuld bleibt übrig? Baust du heute noch Mist? Wirst du heute noch irgendwo lügen? Ja. Und wenn du irgendeine Geschichte von früher erzählst und sagst, hey, da waren wir zu 10 unterwegs und es waren 9, ist das eine Lüge oder nicht? Du meinst es nicht böse, du weißt es nicht besser oder keine Ahnung. Wir versagen immer noch mannigfaltig, bewusst, unbewusst. Und trotzdem liebt uns der Vater und trotzdem sagt er, das Werk am Kreuz ist vollbracht. Wir sind jetzt ein für alle Mal geheiligt. Ein für alle Mal. Vers 11. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten. Was machen Religiöse? Sie stehen jeden Tag an dem Altar bei ihrer heiligen Kuh, was auch immer das ist, und versuchen, Gott umzustimmen. Sie versuchen, irgendwie Gott umzustimmen und ihnen gnädig zu sein. Musst du Gott umstimmen, um in deinem Leben gnädig zu sein? Musst du ihn umstimmen, dir zu vergeben? Nein, ein für alle Mal. Wenn du dir nicht merken kannst, lass dir ein Tattoo auf die Stirne machen. Mit dem Bibelvers von gerade eben. Es hilft. Wenn du dich morgens anguckst, denkst, was ist das für ein haariges Viech im Spiegel? Oh, oh wow, ein für alle Mal. Oh, das ist gut. Das ist gut. Und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Was Christen alle machen. Bruder Thomas, wie oft hast du schon die Bibel durchgelesen? Noch gar nie. Bruder Thomas, warst du schon mal in Jerusalem? Frage ich immer, warum? Hat die Stadt die heilige Stadt? Dann sage ich, meine Stadt ist die heilige Stadt. Weißt du warum? Weil ich da wohne. Ich bin der Heilige Gottes. Übertreibe ich oder ist es die Wahrheit? Ich bin ein Sohn Gottes. Das ist krass, oder? Zum Glück sagt das Gott über mich und nicht du. Weil da wird es wackeln. Aber wenn Gott es sagt, dann steht's. Und auf was alles Menschen für Ideen kommen, wenn du dich im Jordan taufen lässt, die größte Stinkebrühe der Welt. Wenn, brumm, brumm, brumm. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, hey, Halleluja, du bist auf der Siegerseite. Nächster Vers, wir haben es gleich geschafft. Sag mal, Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Das habe ich euch schon viele Sonntage erklärt. Jesus sitzt auf dem Thron. Er arbeitet nicht. Er rennt nicht rum und sagt, Papa, oh, die Christen in China beten. 100 Millionen Christen beten, was machen wir jetzt? Christus sitzt. Er hat sich hingesetzt. Jemand, der die Arbeit erledigt hat, hat sich hingesetzt. Das heißt, es ist vollbracht. Ein für alle Mal. Wie viele Opfer? Ein einziges. Es ist gut, zu Jesus zu gehen, zu sagen, hey, ich habe Mist gebaut, Herr, hilf mir. All diese Dinge meine ich nicht. Das ist alles gut. Wir dürfen uns nicht unabhängig machen. Oder jetzt ein Christsein entwickeln, wo wir sagen, tschakka, es ist erledigt. Nein, wir bleiben am Stamm angepfropft. Wir bleiben am Rebstock, weil ohne ihn können wir nichts tun. Aber wir kommen nicht wieder auf die Idee, irgendwie zu opfern oder irgendwelche Dinge anzufangen, um Gott zu erweichen. Mir tut es immer so leid, wenn ich irgendwelche Christen sehe, wenn sie überhaupt Christen sind, die immer irgendwas tun wollen. Auf der ganzen Welt tun sie irgendwas für Gott oder meinen es. Das ist furchtbar. Das ist nicht aus dem Geist geboren. Es ist aus dem Fleisch geboren, aus Religion. So, Jesus sitzt. Nächster Vers. Und wartet seither darauf, dass der Thomas betet. Nee, steht da nicht. Dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. 2 Tage wartet Jesus seit dem Kreuz aus himmlischer Sicht darauf, dass der Feind unter seine Füße kommt. Wir sind kurz davor, dass die Dinge der Offenbarung passieren. Ist das krass? Ist das interessant? Wir denken, oh, seit 2000 Jahren ist nichts passiert. Nein, es sind 2 Tage aus Gottes Sicht. 2 Tage ist nicht lange. 2 Tage ist nicht lange. 2 Tage ist kurz. Und dann kommt das 1000-jährige Friedensreich. 6 Tage hat Gott gearbeitet, am 7. ruht er. Nächster Vers. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, freiwillig, der freie Wille, nicht Religion, nicht System. Mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig, sag mal völlig, sag's dir selber, deinem Fleisch, deinem Kopf, deinem Verstand, völlig, völlig, bleibt da was übrig. Und für immer von was befreit? Von ihrer Schuld befreit. Heute Nacht hat er es probiert, ich habe ihm fast geglaubt. Weil er kommt ja nicht immer mit Lügen, sondern er kommt mit Wahrheit und dann mixt er die Wahrheit mit Lüge. Auch ich baue Mist. Ist so. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann lese ich das heute Morgen und denke mir, krass, hätt's fast vergessen. Man kann manchmal betriebsblind werden, auch als Pastor. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, nämlich sein Blut, ein anderes Blut gibt's nicht, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wenn heute Morgen noch irgendwo Verdammnis in dir rumschwirrt, wirf's raus. Das ist eine Lüge. Die ist illegal bei dir. Bei dir gibt es keine Verdammnis mehr. Von Gott aus für dich gibt es keine Verdammnis mehr. Römer 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Seht ihr, wie rund es läuft? Wie viel Verdammnis gibt es noch? Wer ist heute Morgen hier und sagt, ich habe noch nie Scheiße gebaut? Sorry, wenn ich das Wort benutze, aber es ist die Wahrheit. Oh, geht keine Hand hoch. Super, da sind wir ja im richtigen Club heute. Wenn du jemals Mist gebaut hast, egal was es war, heute ist der Tag der Freiheit, wo du sagst, ich weiß, mein Erlöser lebt, er hat mir alle Schuld vergeben. Und schau nicht mal auf dich. Wisst ihr, was das Befreiendste ist als Christ? Wenn du anfängst, laut dir selber zu vergeben. Ich habe es euch vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Fang an, dir selber zu vergeben. Das ist das Wichtigste. Noch wichtiger, wie anderen zu vergeben. Weil wenn du dir selber vergeben hast, kannst du anderen vergeben. Wenn du selbst in der Verdammnis bist, kannst du anderen nicht vergeben, so sehr du dich bemühst. Fang an, dir selber zu vergeben, dann kannst du deinem Vater vergeben, dann kannst du deine Mutter vergeben, dann kannst du deinem Arbeitgeber vergeben. Es fängt an mit dir selber. Wo hält uns der Teufel mit Gedanken gefangen? Natürlich mit dem Mist, den wir gebaut haben. Da bin ich verantwortlich dafür. Und es ist sehr ernüchternd festzustellen, wenn du denselben Mist machst wie deine Eltern. Hast du dir vorgenommen, wo du in die Ehe bist, ich werde mich nie scheiden lassen. Warst du schon mal vor Scheidung? Hast du schon mal dein Kind gehauen und hast gedacht, ich werde nie mein Kind hauen? Und dir ist die Hand ausgerutscht. Es gibt unzählige Beispiele, wo du dich selber entdeckst und denkst, das habe ich doch mir vorgenommen, ich will das nie tun. Der Schlüssel dazu ist, dass du dir selber vergibst. Fang nachher an, fang heute Abend an, egal wann, aber fang heute noch an. Nimm dir eine Zeit für dich selber. Wenn Dinge immer wieder hochploppen, wo du Mist gebaut hast in der Vergangenheit, sprich das laut aus. Thomas, ich vergebe dir jetzt, dass du. Der Teufel hat keine Macht mehr. Wenn es am Licht ist, kann es nicht mehr wirken. Vergib dir selber. Jeder Selbstmörder dieser Welt ist nicht zum Punkt gekommen, sich selber zu vergeben. Leute bringen sich nicht um wegen den anderen. Die bringen sich um wegen sich selbst. Weil sie mit ihrer eigenen Schuld und Sünde und Verdammnis nicht klarkommen. Weil sie sich selbst nicht mehr ertragen. Hört ihr mir zu? Bei anderen kann man eine LMAA-Einstellung entwickeln. Aber sich selbst Leute nehmen sich immer mit. Für mich ist die größte Alarmglocke immer, wenn neue Leute herkommen und das erste Gespräch, wo ich mit ihnen habe, oh, war das eine tolle Predigt, Pastor Thomas. Oh, du bist ja so lieb. Aber weißt du, ich komme von der Gemeinde so und so und der Pastor da, das ist ganz, ganz furchtbar. Da sage ich immer, stopp. Deinen Mülleimer kannst du wieder mitnehmen. Du bist hier herzlich willkommen, wenn du kommst, aber deinen Mülleimer will ich nicht. Weil 14 Tage später bin ich der Trottel. Und dann bin ich der schlimmste Pastor der Welt. Warum? Weil sie nehmen sich mit. Und das Problem ist in ihnen, nicht in mir, nicht in ihrem Pastor. Leute sind ja immer nur Triggerpunkte von dem, was in dir ist. Wenn du ein Temperament hast für Aggression, dann der Nachbar ist nicht das Problem. Der schneidet vielleicht von deinem Kirschenbaum den Ast ab, der zu ihm rübergeht. Und du denkst, der macht meinen Baum kaputt. Die Aggression kommt in dir hoch. Der Ast war nur der Auslöser. Die Baustelle ist bei dir mit Aggression, bei dir, die irgendwo herkommt. Aggression in uns kommt irgendwo her, weil Verdammnis in dir arbeitet. Wo kommt Verdammnis her? Unvergebenheit. Verdammnis kann nur da sein, wenn ein Gefühl der Unvergebenheit dich permanent piesackt und quält. Nochmal, machen wir es ganz einfach. Gott interessiert sich für deine Zukunft. Gott will von dir hören, hey Thomas, wir zwei, wir gehen nach vorne. Wir schauen in die Zukunft, wir lassen das Alte zurück. Lots Frau, schau nicht zurück. Was hat sie gemacht? Zurückgeschaut, wir wissen, wie es ausging. Zurückschauen lässt dich erstarren. Wer in der Vergangenheit lebt, kann nicht in die Zukunft. Dass ich sowas mal erzähle, wo ich nur in meiner Vergangenheit war. Ich hatte das schlimmste Leben, ich hatte die schlimmste Kindheit. Seit ich Pastor bin, habe ich Leute getroffen, die haben das genauso. Ihre Kindheit ist die schlimmste. Ich habe euch von dem Mann erzählt, wo er sagt, darf ich mal über meine Vergangenheit mit dir reden, Thomas? Und ich sage, ja. Und er fängt an mit dem, ich war im Kindergarten. Ein 40-jähriger Mann sagt mir, ich war im Kindergarten und die haben auf mein Förmchen getreten, auf mein Zahnförmchen. Und ich musste lachen, weil ich dachte, er macht einen Joke. Ich dachte, der ist ja echt witzig drauf, bis ich seinen Gesichtsausdruck sah. Und ich dachte, ADS, der meint es ernst. Und ich habe gedacht, oh, ich habe mir eine Stunde, das wird nichts mehr. Wir brauchen mindestens 15 Jahre, bis wir da durch sind. Da haben wir die Hälfte bearbeitet seines Lebens. Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Und wenn es so war mit seinem Förmchen, dann vergib und lass los. Wie weit ist Vergebung entfernt? Eine Entscheidung. Wollt ihr meine Haare sehen? Alle haben einen Stehplatz heute. Hier ist die Salbung. Halleluja. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen. Wie funktioniert die Heiligung von Jesus? Herr, ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Bup, ganz einfach. Nicht ich habe es vollbracht, nicht ich vollbringe es, du hast es vollbracht. Amen. Und da kannst du froh in die Zukunft gehen. Kannst du froh in die Zukunft gehen. Der Teufel macht viele Dinge, die dich ärgern sollen. Mein Motorradunfall kostet mich jetzt 800 Euro. Selbstbeteiligung. Semi und meins. Seine Versicherung zahlt mein Motorrad nicht. Ich muss jetzt meine Vollkasko nehmen. Dann ist mein Auto kaputt gegangen. Haben sie es repariert für 840. Dann war das Geräusch immer noch da. Ja, dann müssen wir nochmal reparieren. Nochmal 350 Euro. Jetzt stellt sich raus, gestern Abend hat sich rausgestellt, das Geräusch ist immer noch da. 1100 Euro für nix. Da fühlst du dich wohl. Da kommen Stimmen, die sagen, na. Und dann musst du dich entscheiden, ist Gott immer noch gut, ja oder nein? Glaube ich immer noch an ihn? So, jetzt habe ich das Problem gefunden, was wirklich kaputt ist. Ich habe das Geld nicht mehr für die Reparatur. Dann sagt der Teufel, kannst du mit deinem Auto nicht mehr fahren. Ich fahre jetzt halt weiter, was soll ich machen? Versteht ihr? Das ist echtes Leben. Man kann hier schön predigen, jede Woche. Aber was machst du unter der Woche? Lebst du, was du predigst? Vertraust du immer noch Gott, wenn die Probleme kommen? Lässt du Bitterkeit in dein Herz? Hast du auf einmal Gedanken, Gott, warum lässt du das? Das ist ein Teufel seine Lieblingsfrage. Thomas fragt dich, warum lässt Gott das zu? Nee, ich frage mich nicht, warum Gott lässt Gott das zu. Ich danke ihm für den Sieg, der kommt. Amen. Wie weiß ich nicht, das ist Gottes Business. Aber er kommt mit seinem Sieg in mein Leben. Wie er es macht, weiß ich nicht, aber er macht's. Amen. Und wenn ich euch den ganzen Ärger erzählen würde, nur vom Motorradunfall jetzt, abgesehen von den Schmerzen, aber das ist auch schon erledigt, das würdest du nicht glauben. Ein Ding nach dem anderen, was nicht funktioniert. Aber ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Ich habe mich entschieden, ruhig zu bleiben. Hab gemerkt, es tut mir viel besser, wenn ich mich mit jedem Mist aufreg. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Warum macht es der Teufel so? Weil er nur eine Sache in dir rauben möchte. Und das ist der Glauben. Wenn du Gott nicht mehr glaubst, dass er gut ist, Punkt 1, zieht es dich aus der Gnade, es zieht dich aus der Liebe, es zieht dich aus der Güte und dann wird es für den Teufel ganz leicht. Wenn du deine Uniform ausziehst, wird es schwierig für dich zu kämpfen. Helm des Heils, heilsame Gedanken, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der Brustpanzer schützt dein Herz, deine Lungen. Wenn deine Emotionen angegriffen sind, zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Verstanden? Gürtel der Wahrheit. Wenn du nicht mehr in der Wahrheit stehst, rutschen dir die Hosen runter. Du verlierst die Stiefel für Bereitschaft des Evangeliums. Wenn du an Gott zweifelst, wirst du niemand mehr von Jesus erzählen. Wenn du denkst, Gott ist gegen dich, das hat Gott jetzt gemacht gegen dich. Wenn der Teufel diese Lüge in dich hineinkriegt, wie auch immer, durch was auch immer, erzählst du niemand mehr von Jesus. Warum sollst du von Jesus erzählen? Weil du denkst, ja, der quält mich ja, wie auch immer. Seht ihr, wie das funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert, weil du stehst, weil du weißt, Gott ist gut und er kann nicht lügen, denn er wird nicht jemals lügen. Er ist für dich, nicht gegen dich. Er wird seine Meinung nicht ändern. Ein für alle Mal hat er mich von meiner Schuld befreit. Letzte Woche wollte wieder jemand mit mir mit Befreiung beten, weil die Vorfahren Hexen waren. Jo. Ich habe euch schon mal gesagt, wenn mein Vater Adolf Hitler heißen würde und ich hätte mein Leben Jesus gegeben, wie viel Prozent würde mich das tangieren? Wie viel Prozent? Wer? Null. Ja. Stimmt's? Wenn Hitler Kinder gehabt hätte und die hätten sich bekehrt, wären die errettet oder nicht? Ah, du kommst da nicht rein, ey. Dein Name ist Hitler, das geht gar nicht. Hackfresse, Hackklamotte, Hackschuhe, kommst du nicht rein. Ne, geht nicht. Erlöst ist erlöst. Ich bin so froh, dass ich erlöst bin, du auch? Mir ist egal, was meine Vorfahren gemacht haben. Ich habe mal zu einem gesagt, okay, da machen wir Befreiung von Vorfahrenschuld. Wie weit gehen wir zurück? Bis Napoleon? Bis Barbarossa? Bis zu Neandertalern. Das ist doch ein Schwachsinn an sich, oder? Zeig mir mal doch eine neutestamentliche Bibelstelle, wo steht, suche die Vorfahrenschuld. Wir haben doch gerade gelesen, 2. Korinther 5, Vers 17 auch. Siehe, alles ist neu geworden. Du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Wenn dein Vater der größte Mafia-Boss gewesen wäre. Übrigens, der Sohn vom Hamas-Gründer hat sich bekehrt, gell? Der Hamas-Gründer. Weiß nicht, wie viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen der auf dem Gewissen hat. Der Sohn hat sich bekehrt und pilgert durch die Welt und erzählt das Evangelium von Jesus. Er scheint ihn scheinbar nicht zu beeinflussen. Ganz im Gegenteil, er nutzt sein Wissen fürs Kreuz. Es gibt für den Teufel nichts Schlimmeres, als wenn er einen seiner Männer oder Frauen aus seinem Team verliert. Ich habe es euch schon mal erzählt, im Kalten Krieg haben die Russen ein Dorf gebaut, nach amerikanischem Vorbild. Amerikanische Autos besorgt, dahingestellt. Und die Amis haben dasselbe gemacht. Die haben ein russisches Dorf gebaut. Mit russischen Autos und russischen Straßenschildern und alles. Und dann hat man dort Geheimagenten ausgebildet. Und die sind alle aufgeflogen, auf beiden Seiten. Boah, die hatten einen russischen Akzent. Und die anderen hatten einen anderen Akzent. Die sind aufgeflogen. Und dann hat man gemerkt, das ganze Programm, das hat Millionen von Dollar gekostet, bringt gar nichts. Du kannst ja auch mal zu einer Satanistengruppe gehen als Christ und sich so versuchen zu verhalten wie Satanisten. Du fliegst auf, glaub mir es. Die merken das, mal abgesehen, dass du Licht ausstrahlst. Ja? Und dann ist man schlau geworden, hat gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Wir müssen dort einen russischen Offizier finden, der zum Verräter wird. Wir müssen einen amerikanischen Offizier finden, der zum Verräter wird. Money, money, money. Und dann hat es funktioniert. Dann hat es funktioniert. Wo kam der Verräter her? Der Jesus verraten hat. War das ein Satanist? Nein, es war einer, der die ganze Zeit bei Jesus war. Und so funktioniert es bis heute. Wenn dich einer verrät, ist es nie ein Fremder. Ist immer jemand aus deiner Familie. Gell? Die Leute aus deiner Familie haben gesagt, was, du bist jetzt Christ? Bist du jetzt auch so ein Spinner? Du bist doch eine Sekte. Ja komm, so läuft der Hase. Aber das macht nichts. Wer Vater, Mutter, Kind und so weiter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Nochmal, egal ob dein Mann für Jesus geht oder deine Frau für Jesus geht, dein Mann nicht für Jesus geht, deine Frau nicht für Jesus geht, es ist völlig egal, du gehst für Jesus. Vor 2 Sonntagen haben wir uns die Geschichte von Daniel in der Löwengrube angeschaut. Ich hoffe, du hast es dir nochmal angehört. Wo das Gesetz des Königs ausging, wer 30 Tage einen anderen Gott anbetet als den König von Persien, kommt in die Löwengrube. Daniel ließ die Fenster auf, damit auch jeder sieht, dass er weiterhin seinen Gott anbetet. Es hat ihn überhaupt nicht beeinflusst, was der Teufel für ein Gesetz erlassen hat gegen ihn. Er hat gesagt, ich werde weiterhin meinen Gott anbeten, weil er für mich ist. Und dann wurden alle die reingeworfen in die Löwengrube, die genau das für ihn geplant haben. Aber er blieb bei Gott. Halleluja. So, wir gehen noch bis Vers 17. Gleich haben wir es geschafft. Ich weiß, es ist warm. Aber ich möchte euch segnen, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Sonntage wir noch haben in den nächsten Jahren, wo wir hier noch das Wort hören können. Oder ob es bald verboten wird. So, nächster Vers. Das bestätigt uns auch, wer? Lies, was hier steht. Ist komisch, gell? Ich habe erst neulich wieder mit Leuten aus einer anderen Gemeinde geredet. Die haben gesagt, ihre Apostel dort lehren, dass die Geistesgaben mit den Aposteln gestorben sind. Dann habe ich gesagt, ich habe manchmal keine Lust, über so einen Mist zu reden, ja? Aber die Leute haben eine Not. Warum gibt Gott den Heiligen Geist der erste Gemeinde und nimmt ihn dann wieder weg? Das wäre ja der Wahnsinn, oder? Der Teufel ist raffiniert. Der kann den Heiligen Geist nicht von der Erde wegschicken. Aber kann Christen wiederum durch Religion sagen, es gibt den Heiligen Geist nicht mehr für wiedergeborene Christen. Wenn du aus so einer Denomination kommst, wo du denkst, ich persönlich kann den Heiligen Geist nicht empfangen, das Reden in Sprachen ist vom Teufel. Was hast du dann nicht? Den Heiligen Geist. Vorhin habe ich euch gesagt, wer gibt deinem Geist Zeugnis? Der Heilige Geist. Hast du ihn nicht, weil du in so einer Gruppe bist, ist niemand da, der dir was gibt? Eine Bestätigung. Hast du keine göttliche Bestätigung, kannst du nicht kämpfen. Ein Soldat, der denkt, meine Regierung steht nicht hinter mir, der ist verloren. Der hat keine Kraft zum Kämpfen, der hat keine Überzeugung zum Kämpfen. Du musst wissen, meine Regierung steht hinter mir. Versorgung kommt, Munition kommt, Nachschub kommt. Wenn du denkst, da kommt nichts, dann denkst du, okay, ich muss jetzt mal zum Feind und gucken, ob wir irgendwie verhandeln können. Kennst du solche Christen? Neulich hat mir wieder jemand gesagt, ja Thomas, das war bei mir auch. Der Teufel hat mir gesagt, wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe. Dieser Deal funktioniert nicht, weil er ist böse. Er kann sich nicht an sein Wort halten. Alle Versprechungen, die er je gemacht hat, hat er alle gebrochen, alle. Er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Das bestätigt uns der Heilige Geist. Hast du heute Morgen den Heiligen Geist? Wow, geht's dir gut. Hä? Der Heilige Geist bestätigt dir das. Und in der Schrift, mit der Schrift, zusammen mit der Schrift, wenn eine Stimme kommt, die sagt, ich bin der Heilige Geist, und ich sage, ja, was sagst du? Und es ist was anderes, wie was in der Schrift steht, sage ich, du bist nicht der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist bestätigt nur, was im Wort steht. Nächster Vers. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Ihr habt es gleich geschafft. Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Vater wieder. Der Vater sieht schon das Ziel. Er sieht das echte Opfer, was Christus ist. Wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr. Du bist 2000 Jahre später. Du sagst, es ist, ich habe. Nicht, es wird, du hast. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerste schreiben. Weißt du, dass du das Gesetz Gottes auf 2 Beinen bist? Obwohl du das Gesetz nicht halten musst. Deine Pflicht ist nicht, das Gesetz zu halten. Deine Pflicht ist was? Gott zu lieben. Und aus dieser Liebe zum Vater sagst du, ich möchte das Gesetz halten. Ich möchte nicht mehr lügen, weil ich den Vater liebe. Ich möchte nicht mehr fremdgehen, weil ich den Vater liebe. Und meine Frau oder meinen Partner, was auch immer. Versteht ihr, wie das funktioniert? Wenn du es aus dir versuchst, wird nicht funktionieren. Der zukünftige Bund, ein Bund, ist immer von einem Stärkeren mit einem Schwächeren. Wenn dein Kind klein ist, wo Sammy 3 Jahre alt war, habe ich einen Bund mit ihm gehabt. Ich habe gesagt, ich bin der Vater, ich übernehme Verantwortung für dich, bis du erwachsen bist. Und meine Verantwortung hört auf, wenn ich sterbe. Dann höre ich auf, Vater zu sein. Nicht, wenn der 18 wird. Kleine Kinder, kleine Sorgen, gell, Sammy? Heute fährt ein Papa hinten rein und macht so schlimme Dinge. Muss also ein bisschen den Spaß drüber machen. Gott hat sich entschieden, einen Bund mit einem Schwächeren einzugehen. Wer ist der Schwächere? Ich. Ich bin der Schwächere. Der Starke verbirgt sich. Gibt es so einen schönen Naturfilm von Walt Disney, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, mit dem Bären und mit dem kleinen Bär. Da kommt so ein Berglöwe, will den kleinen Bär fressen und der hat ihn fast und will ihn fast töten. Und da kommt hinten dran so ein Grizzly-Bruder und steht hinter ihm auf, so ein echter Grizzly, wie sie das gedreht haben, wie ein Rätsel, aber. Und steht so da und der Kleine denkt, oh, der hat die Angst vor mir, macht mit seiner kleinen Bärenstimme, ich bin der ganz Große. Wisst ihr, was das ist? Du bist der kleine Bär, der Berglöwe ist der Teufel. Der Teufel kommt und sagt, ich mach dich alle. Und er könnte es, weil er stärker ist wie du. Und dann steht hinter dir Christus. Steht nur da. Und der Berglöwe, okay, tschüss. Und der Kleine denkt, wow, ich habe einen Teufel vertrieben. Wow, ich habe einen Teufel heute rausgeworfen. Jein. Jein. Amen. Halleluja. Und dieser Bund, den hat der Vater mit dir geschlossen. Er hat sein Gesetz in dein Herz gegeben. Ich will keine Antwort, ich will keine Hände. Hast du schon mal gesündigt, seit du wiedergeboren bist? War es toll? War es noch so wie vorher? Hast du dir schon mal die Kurz wieder abgesoffen, seit du Jesus kennst? Oder mal wieder gelogen oder mal wieder oder wenn mir der hört oder hat oder hit oder hut. Hat es noch so Spaß gemacht wie vorher? Überhaupt nicht mehr, gell? Überhaupt nicht mehr. Warum? Weil du ein anderes Wesen hast, ein Christuswesen. Und nochmal, der Vater macht dir keine Vorwürfe, weil er weiß, dass du noch Bock missbaust. Der Weg ist das. Die Woche habe ich ein Video gesehen, wo so ein Evangelist immer an die Uni geht, war nicht der Charlie, und diskutiert da mit den Studenten. Und da stand einer auf und sagt, wenn der Teufel gesündigt hat und alles Böse auf die Welt gebracht hat, warum hat Gott ihn nicht gleich bestraft und weggemacht? Naja, jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt. Dann sagt er, wenn Gott Sünde sofort strafen würde, wer von euch, die ihr da seid, wäre heute Abend um 12 noch da? Ups, die Bibel sagt sogar, Gott erträgt mit Langmut den Gottlosen, den Sünder, den Bösen. Die Bösen gedeihen auch. Jeden Morgen geht die Sonne auch für die Bösen auf, stimmt's? Selbst für die Satanisten geht die Sonne auf, gell? Aber es kommt der Tag. Gott sei Dank gehören wir Jesus. So, und der letzte Vers, seid ihr ready? Ich würde die Gurte noch enger anschnallen. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr... Nie mehr noch ein Tattoo. Wie oft?
Nie mehr.
Wie oft?
Nie mehr.
Wie oft?
Nie mehr.
Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wie oft denkst du dran?
Hab schon wieder gemacht, hab schon wieder versagt.
Was sagt der Vater? Wo kommen die Stimmen her, wenn du die hörst? Verdammnisstimmen oder Emotionen, die hochkommen und sagen, ich bin ein Versager, ich kann das nicht, ich habe schon wieder falsche Entscheidungen getroffen. Der Vater weiß das. Und ich sage nicht, bleib auf der Schiene, mach ewig so weiter. Frag, bevor du eine Entscheidung triffst, Heiliger Geist, ist es dran, ja oder nein? Und die Resultate werden besser sein. Manche Menschen haben geheiratet, und ich hatte hier Gespräche mit ihnen, nur aufgrund der drei Buchstaben. Weil die drei Buchstaben funktioniert haben. Im Alltag haben die nicht funktioniert. In dem Bereich der Finanzen, Kindererziehung. Alles nicht funktioniert. Kann auch nicht. Drei Buchstaben sind wichtig. Es hat uns Gott gegeben. Es ist in der Ehe der einzige Ort, wo das geheiligt ist. Es ist nichts Schmutziges, nichts Unsauberes. Nochmal. Teufel, greift meine Stimme an. Er hasst es, wenn man die Wahrheit predigt. Gehst jetzt nochmal zwei Bereiche, über die nicht gesprochen wird in Gemeinden, Finanzen und die drei Buchstaben. Könnt ihr euch erinnern? Aber wenn du eine Beziehung eingehst mit einem Partner, wo nur die drei Buchstaben sind, das trägt nicht. Du brauchst ein Gegenüber, einen Partner, eine Gehilfin. Du brauchst nicht die Sexbombe, du brauchst die Gehilfin. Der Vater sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Männer, die alleine sind, fangen immer an zu saufen. Und Männer, die in der Ehe sind und mit ihrer Frau nicht reden können über die Dinge, die sie belasten, die fangen auch an zu saufen. Weil Saufen ist die beste Methode, sich selbst zu bemitleiden. Saufen heißt, ich klicke mich aus von der Welt, alles ist blöd. Red mit deiner Frau, red mit deinem Mann. Red vor allem mit Jesus. Die beste Frau für einen Mann ist die, die eine Beziehung, Number One, Priorität Nummer Eins, eine Beziehung mit Jesus hat. Die wird die beste Beziehung mit dir haben. Ein Mann ist der beste Mann in der Ehe, der eine Beziehung mit Jesus führt. Ihr sollt mich nicht schuldig angucken, ihr sollt machen, ah, ja. Und wenn du es bis heute nicht hattest oder kennst, fang doch heute an. Heute ist der Tag des Heils. Jede Entscheidung, die ansteht, Heiliger Geist ist es dran, hilf mir. Bärbel hat vorhin gebetet, er ist mein Parakletos, er ist mein Helfer. Kommen schon die Tränen vor lauter Freude. Im zweiten Lied haben wir gesungen, Jesus ist Rettung. Könnt ihr euch erinnern? Sein Name heißt Rettung. Jeshua heißt Rettung im Hebräischen. Jeshua heißt Rettung. Gott ist Retter. Gott ist Rettung. Wenn du ihn anbetest, sagst du, Gott ist mein Retter. Wenn du sagst, Jesus, hilf mir, sagst du, Rettung, hilf mir. Die Rettung hilft dir. Kommt Gott rechtzeitig? Gott kommt manchmal spät, aber spätestens rechtzeitig. Manchmal ist das Boot verlaufen bis zur Oberkante und du denkst, jetzt saufe ich ab. Und dann kommt und hält dich. Weil er will, dass du bis zum Schluss nicht zweifelst, dass er für dich ist. Halleluja, Gott ist für dich. Der Heilige Geist bestätigt das Wort, den Willen Gottes. Er gibt dir Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Bei jeder Entscheidung frag zuerst Gott. Bei jeder Buße geh zu Gott. Du brauchst keinen Pfarrer, dem du deine Sünden bekennst. Jesus hat nicht gesagt, geh zum Pfarrer. Er hat gesagt, geh in dein Kämmerlein. Das kann im Wald sein, wo du alleine läufst. Das kann beim Autofahren sein, egal wo du bist. Ich bete viel auf der Toilette, das habe ich mal Pastoren erzählt. Oh Bruder, dann habe ich schon gedacht, oh Gott, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich bete, ich rede immer mit Jesus auf der Toilette, wenn ich mein Geschäft mache. Ist das jetzt Sünde? Und dann wollte so ein Geist kommen und mir Verdammnis geben. Kennt ihr das Spiel? Und ich dachte, halt mal, Moment mal. Ich habe gerade mit einem Menschen geredet, nicht mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hätte mir sagen können, Thomas, bitte nicht auf der Toilette. Aber das war für ihn völlig okay. Da habe ich gemerkt, es geht Gott nicht um die Äußerlichkeiten. Es geht ihm um mein Herz. Ich kann im Palast sitzen, in der goldenen Gemeinde und mein Herz ist weg von Jesus. Was bringt es? Nichts. Ich kann am lautesten singen beim Lobpreis. Ich kann am höchsten die Hände heben. Wenn mein Herz nicht da ist, nichts. Ich kann meiner Frau den fettesten Rosenstrauß schenken mit 500 Rosen und kaum noch laufen kann. Sei da, hast es, alte Kuh. Ja, sage ich nicht, denke ich. Wird sie sich freuen über die Rosen? Garantiert nicht. Aber wir denken, Gott ist ein bisschen dümmer. Wenn ich dem ein schönes Rosenbouquet da bringe, dann ist er happy. Ich singe ganz laut sonntags. Nein, es geht um unser Herz. Der Vater will, dass wir ihn lieben. Und ich glaube, ihr seid alle auf dem Weg. Seid ihr alle auf dem Weg? Der Weg ist das Ziel. Amen. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Die Lotte, gell? Lotta, sorry. Ich habe deinen A geklaut. Ah, das tut mir aber leid. Mach mal eure Augen zu. Ich spüre einfach, dass der Heilige Geist... Einfach, dass du ihm jetzt eine Minute lang Antwort gibst. Ich bete gar nichts vor. Ihr seid alle erwachsen. Ihr kennt alle Jesus. Macht's mit euren Worten eures Herzens. Gib ihm Antwort. Thank you. danke für diesen heiligen Moment. Danke, dass du deine Kinder hier und auch die Zuhörer im Internet so sehr liebst, dass du ihnen heute Morgen sagst, du denkst nicht wie wir, du denkst nicht an Sünde, an Schuld, an Versagen. Du denkst gar nicht daran. Es existiert für dich gar nicht. Du siehst nur Söhne und Töchter, die du liebst. Du siehst erlöste Kinder Gottes. Du hast gute Pläne, gute Gedanken. Alles Negative ist nicht von dir. Alle Formen der Verdammnis, der Selbstschuld, der Anklage ist nicht von dir. Und wir legen das heute Morgen ab. Wir sagen, ich bin frei gemacht zu jedem guten Werk. Danke, Papa, dass der Teufel mich heute Nacht so lange angegriffen hat. Jetzt verstehe ich das noch tiefer, was in deinem Wort steht. Danke, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Und ich nehme an, was du für mich hast. Ich nehme deine Erlösung an. Ich nehme das an, was du für mich erwirkt hast am Kreuz. Den kompletten und totalen Freispruch. Danke, Jesus. Danke, 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 danke. Vater, und ich bete als Pastor der Gemeinde, dass wir das ausstrahlen bei jedem Menschen, den wir treffen. Dass wir Erlösung ausstrahlen. Dass wir Liebe ausstrahlen. Dass wir Friede ausstrahlen. Dass wir Vergebung ausstrahlen. Dass wir heute Morgen angefangen haben, spätestens heute Morgen uns selber zu vergeben. Mit allem Mist, der war. Jedes böse, negative Wort, jede falsche Entscheidung. Thomas, ich vergebe dir jetzt. Ich vergebe dir jeden Mist, den du gemacht hast in deinem Leben. Ich vergebe es dir, weil der Vater mir vergeben hat, kann ich mir vergeben. Danke, dass es keine Verdammnis gibt für Thomas. Danke, dass ich frei gemacht bin. Danke, Jesus. Halleluja. Und danke, dass die Fehler, die ich mache, immer weniger werden. Weil ich immer mehr dich vorher frage, was dran ist, was nicht dran ist. Und dein Ja ist so gut wie dein Nein. Und dein Nein ist so gut wie dein Ja. Und ich entscheide mich für dein Nein und für dein Ja. Weil alles, was von dir kommt, gut ist. Du bist der Geber der guten Gaben. Du bist ein guter Gott. Danke, dass es mir wohl ergeht. Danke, dass ich blühe und nicht vertrockne. Ich bin erfolgreich. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich bin weiser als alle meine Lehrer. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Was ich anfasse, gelingt. Worauf ich laufe, es ist gesegnet. Der Vater ist mit mir. Halleluja. Mein Business ist gesegnet. Erfolg wird mir nicht nur nachfolgen, er geht vor mir her. Ich bin erfolgreich aus der Sicht des Vaters. Halleluja. Nicht, was Menschen sagen. Nicht nach menschlichen Maßstäben. Nicht nach Kontostand oder Erfolg. Was Menschen sagen, wow, erfolgreich. Nein, was der Vater sagt. Papa, wir wollen, was du sagst, erfolgreich. Mein Sohn, meine Tochter. Wir wollen erfolgreich sein im Geist. Halleluja. Danke für deine Gnade und deinen Frieden. Danke, dass die Woche anders laufen wird, der Monat anders, das Jahr anders. Danke, dass jetzt eine neue Zeit ist. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Yeah.